Ja moin, hier spricht Gero Wenderholm. Ich arbeite seit über 20 Jahren im Online-Marketing. Prominenteste Position dabei war vermutlich Head of Search bei Tchibo. Aktuell bin ich als SEO-Freelancer unterwegs. Heute geht es aber nicht darum, was für ein Top-Rater ich bin, sondern darum, was alle in den Jahren schiefgelaufen ist. Fachlich, karrieretechnisch und menschlich. Also bleibt dran, es wird sehr persönlich, vielleicht auch ein bisschen lustig.
OMT.
Das heißt, da stand noch Kundestiftung Warentest drin. Was passierte also mit Stepstone-URLs, die ohne www und ohne HTTPS aufgerufen waren? Richtig, sie haben zu Stiftung Warentest umgeleitet. Was dann zum Glück Stiftung Warentest aufgefallen war, dass die auf einmal einen Haufen Extra-Traffic hatten, von dem sie nicht wussten, wo es irgendwie herkam.
Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung.
Hallo Gero, schön, dass du da bist. Gero, wir haben uns gedacht, wir beide machen mal eine etwas persönlichere Folge, wie man das vielleicht aus meinem Podcast nicht so gewöhnt ist. Aber du hast einen wirklich ganz, ganz tollen Vortrag bei der Campix gehalten zum Thema 10 eher ungewöhnliche SEO-Todsünden aus deiner Perspektive. Und ich habe mir gedacht, das müssen wir heute hier mal spielen. Wie kam es dazu?
Hallo Mario. Wie kam es dazu? Ich dachte, es ist gerade die Campix bietet eine Umgebung, wo ich auch mal ein bisschen persönlicher sein kann. Also 20 Jahre im Online-Marketing, da sind immer so Anekdoten passiert, Fehler passiert, falsche Entscheidungen getroffen worden. Ich dachte mal, vielleicht ist das mal ein anderer Ansatz, so ein bisschen zu rekapitulieren, ein bisschen zurückzublicken, was denn vielleicht auch mal schiefgelaufen ist. Und da dachte ich, das ist vielleicht ein ganz gutes Learning für die Teilnehmer, ja, auch mal zu hören, dass selbst jemand, den sie vielleicht schon lange Jahre kennen und der sonst immer auf der Bühne steht und erzählt, was für ein toller Typ er ist, dass der auch nicht alles richtig gemacht hat in seinem Leben und auch häufiger mal falsche Entscheidungen getroffen hat. Und ja, ich muss sagen, es kam überraschend gut an. Normalerweise, wenn ich erzähle, was für ein toller Typ ich bin, ist der Raum immer halb gefüllt, aber in diesem Fall war schon frühzeitig alles komplett ausgebucht und überfüllt. Also das Interesse schien zumindest da zu sein, auch mal zu hören, dass ich auch nur ein Mensch bin. Und ja, auch das Feedback war überwiegend sehr positiv.
Sehr cool. Ich habe den Vortrag leider nicht gesehen, aber aus meinem Team waren ein paar anwesend, die haben gemeint, ey, das müssen wir mal ausprobieren. Das machen wir jetzt auch an der Stelle. Das heißt, für jeden, der jetzt zuhört und diese persönlichen Aspekte nicht interessiert, der schaltet jetzt ab und der Rest bleibt dabei und versucht daraus ein Learning zu ziehen. Vielleicht, ich denke, da wird der ein oder andere Fehler passiert sein, den der ein oder andere vielleicht noch nicht gemacht hat und nicht, dass er ihn auch irgendwann macht. Wollen wir so starten?
Ich bin dabei.
Super, dann lass uns direkt mit der ersten Todsünde anfangen.
Die da wäre, sorry, ich habe das gerade nicht vor mir liegen.
Achso, okay. Dann lese ich immer die Todsünden vor, die du mir geschickt hast und du gibst mir dann den Kontext. Also, bei Todsünde 1 war Nerd-Hochmut.
Achso, ja, das ist aus den ganz Frühzeiten meiner Karriere, als ich irgendwie angefangen habe, so Self-Learning zu dem Thema gekommen bin, war ich allein verantwortlich für die Webseiten und Marketing und habe mir das irgendwie selbst beigebracht. Und in dem Moment dachte ich eigentlich so, ich bin ja Gottes Geschenk für die Ordnung des Internets, um ein bisschen bescheiden zu sein, dass ich so eine bestimmte Zauberkraft habe. Suchmaschinenoptimierung, ich habe ja eine große Macht. Ich kann quasi nach Belieben die Suchergebnisse steuern. Das ging auch so lange gut, bis ich dann aus meiner Nische Präsentationstechnik in einen Bereich gewechselt bin, wo es dann ja etwas schwieriger wird. Da ging es dann um Kredite und Immobilienfinanzierung und Versicherung und so ein Kram. Und auf einmal habe ich gemerkt, huch, all das, was ich kann, alles, was ich glaubte, super funktionieren zu können, war dann auf einmal nicht mehr so angesagt. Und auch es war auch eine ganz andere Art des Arbeitens, auf einmal irgendwie nicht meine Ressourcen selbst nur zu planen zu müssen, sondern auch noch zu verargumentieren, was ich da tue. Und um ehrlich zu sein, ja, war ich mit meinem Latein bei meinem zweiten Arbeitgeber dann relativ schnell am Ende und musste erkennen, dass man vielleicht doch nicht alles weiß. Und also früher auf die harte Tour gelernt, dass es immer in jede Branche anders funktioniert, dass jedes Thema anders funktioniert und dass man einfach viel, ja, einfach, dass es ein permanentes Lernen ist.
Und was waren dann deine nächsten Schritte?
Also ich habe schon versucht, das Thema mich so ein bisschen anzupassen, zu arrangieren. Habe leider auch da gleich den nächsten Fehler gemacht, wenn du so willst. Ich habe dann gesagt, okay, dann hole ich mal die richtige Zauberei raus, die SEO damals zur Verfügung hatte. Das waren dann so Dinge wie, ich hole mir irgendwelche Textbroker-Texte, packe die in Artikelverzeichnisse und veredel die dann mit irgendwelchen Social Bookmarking-Verweisen drauf und dachte, damit werde ich richtig durchstarten, also so den richtigen SEO-Zauberstaub. Nach einigen Monaten ist mir dann mal irgendwann aufgefallen, dass die Rankings irgendwie komisch aussehen. und die Hauptdomains meines damaligen Arbeitgebers einer Penalty zugrunde lagen, die dann bei weiterer Analyse auch ein Linknetzwerk waren. Und das heißt, an dem Punkt habe ich dann auf einen Haufen Schrottlinks einfach noch viel mehr drauf geschossen. Hat natürlich irgendwie nicht funktioniert. Also zweite Learning dabei insgesamt. Vielleicht ist die SEO-Zauberei nicht immer das Mittel der Wahl, sondern Grundlagenarbeit, Grundlagenanalyse, mit sich mit der Situation auseinanderzusetzen, was möglich ist, was Usus ist in der Branche und vielleicht daran zu arbeiten und nicht zu glauben, ja, man kriegt irgendwelche Abkürzungen.
Sehr cool. Also ich habe schon zwei Learnings mitgenommen. Natürlich jetzt bin ich ja schon ein bisschen länger auch im SEO-Bereich unterwegs, dementsprechend jetzt nichts Neues für mich, aber für die anderen. Ich glaube, das ist super interessant, gerade für die, die in-house arbeiten, irgendwann über einen Jobwechsel nachdenken, sich gut zu überlegen, in welche Branche man geht, weil jede Branche irgendwo anders funktioniert. Und ja, Grundlagenarbeit, das ist, glaube ich, etwas, das kann man nicht lang genug predigen. Lass uns zur zweiten Todsünde gehen. Da steht bei mir Gier nach SEO-Gold.
Das ist tatsächlich das, was ich eben schon meinte, einfach dem neuesten Trend zu folgen. Das ist es ist immer toll, sowas auch gerade auf Konferenzen und sowas. Man spricht immer über den heißesten Scheiß, über die neuesten Dinge, die irgendwie gerade so angesagt sind. Aber in aller Regel ist bei vielen eben die Grundlagenarbeit entscheidend.
Dann springen wir zu drittens Adaptionsträgheit.
Da geht es dann weiter in meiner persönlichen Geschichte, dass ich dann irgendwann mal nach Hamburg gewechselt bin in eine Werbeagentur und das war einfach überhaupt nicht meine Welt. Also die haben da von irgendwelchen Creatives und Pitches und was weiß ich geredet und ich habe halt es war herrlich, das Vorstellungsgespräch war herrlich. Die haben mich nicht verstanden, ich habe sie nicht verstanden, aber wir haben uns beide für schlau gehalten. Also bin ich dann hier nach St. Pauli gegangen in ein großes Werbenetzwerk und um ehrlich zu sein, bin nie richtig warm geworden mit dem Thema. Das waren zwar tolle und schlaue Leute und es waren mega spannende Kunden und im Nachgang zu sagen, habe ich da eine Riesengelegenheit verpasst, einfach mich nicht noch tiefer in deren Welt reinzuarbeiten, weil ich kann inzwischen hübschere Präsentationen bauen, das habe ich damals gelernt, aber ich hätte durchaus auch besser lernen können, wie ich mein Thema verkaufe, weil daran hat es dann immer gehakt. Es ging einfach darum, dass ja, ich habe dort viele Angebote geschrieben und war bei vielen Kunden dabei, am Ende wollte es irgendwie keiner haben und ich habe mich dann immer zurückgelehnt und habe irgendwie wenig getan und hätte eigentlich da schon sehr gut lernen können oder mich damit auseinandersetzen können, dass es immer auch ein Verkaufen des eigenen Themas gibt und dass es auch eigentlich eine der wesentlichen Fähigkeiten in der Beraterarbeit ist, mit allen Arten von Menschen umgehen zu können, sei es irgendwelche Techies oder sei es irgendwelche total kreativen Menschen oder eben halt auch dem Kunden, der vielleicht zu einem Thema gar nichts versteht. Und da muss ich im Nachgang selbst reflektiert sagen, ja, hätte ich mal mehr machen können, mehr machen sollen. Ich merke jetzt in meiner freiberuflichen Tätigkeit, dass ich immer noch sehr viel von diesen Kontakten von damals zehre. Hätte ich sicherlich noch intensivieren können und durchaus mich besser anpassen müssen in der Zeit. Was dann dazu geführt hat, dass ich tatsächlich da auch nur anderthalb Jahre in der Werbung war und dann bin zu THG gegangen, habe mir dann die Spezialagentur gesucht, wo ich dann mehr in meinem Thema war und andere Herausforderungen hatte. Aber wenn du so willst, bin ich an der persönlichen Herausforderung, mich auf meine Situation einzustellen, gescheitert.
Und würdest du sagen, jetzt in deiner Freelancer-Tätigkeit, die du jetzt hast, dass du das deutlich besser hinkriegst?
Ja, also das auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen auch die vorweggenommene Quintessenz des ganzen Themas, dass es durchaus in Ordnung ist, auch mal eine falsche Entscheidung zu treffen oder einfach mal Fehler zu machen. Weil man muss, das Wichtigste daraus ist, dass man eben dabei lernt und meine Arbeit jetzt auch als zum Teil eine Art Dienstleistung zu verstehen, zum Teil aber auch als eine Art der partnerschaftlichen Zusammenarbeit, aber auch als auch das Thema Vertrieb ernster zu nehmen. Das ist auf jeden Fall was ich von damals noch mitgenommen habe. Ja, und das mir heute natürlich deutlich weiterhilft.
Wenn du jetzt Vertrieb machst, also klar, du wirst aufgrund deiner vielen Vorträge und Präsenz und so wahrscheinlich viele Anfragen bekommen und das ist dann auch, so ist mein Gefühl, warme Leads sind immer relativ einfach zu konvertieren. Nicht einfach, aber relativ einfach. Würdest du aber auch sagen, dass du vertrieblich aus der Zeit wirklich was mitgenommen hast?
Ja, also doch würde ich sagen, vielleicht sind es auch nur Feinheiten, also wie man Angebote aufbaut, dass man mit verschiedenen Paketen arbeitet, verschiedene Varianten vielleicht anbietet, auch im Vorfeld sehr intensiv sich auch mit dem Kunden beschäftigt oder auch erfragt, was denn genau die Anforderungen sind. Ich glaube, früher hätte ich einfach gesagt, so hier, guck mal, das kann ich, das kostet und macht was und inzwischen weiß ich, wie wichtig das einfach ist, einfach bevor irgendwas man ins ins Detail geht, sich einfach mit dem Kunden zu unterhalten und abzuklopfen. Passt das, was ich anbiete, zu dem, was ihr irgendwie wollt? Ist immer der bessere Weg. Und im Zweifel auch mal Nein zu sagen oder jemand anders zu empfehlen oder einfach auch abzusagen, weil es irgendwie nicht gut zusammenpasst, als im Nachgang dann irgendwie Enttäuschung zu erzeugen. Also da muss ich schon sagen, dass das mich von damals weitergebracht hat. Und ja, heute bin ich zumindest, denke ich, sehr offen und ehrlich mit den Kunden und mit denen ich dann rede und in den Verhandlungen und sehe das durchaus als wichtige Kompetenz in dem Bereich. Und das hätte ich, glaube ich, vielleicht nicht gehabt, wenn es damals nicht so gelaufen wäre.
Als vierten Punkt, die vierte SEO-Todsünde, habe ich mangelnde Sorgfalt.
Ah, genau, das ist vielleicht der lustigste Punkt an der ganzen Geschichte. Das war dann aus den THG-Zeiten, wo ich halt einfach so viel um die Ohren hatte, dass man, naja, dass es durchaus auch mal passiert ist, nicht die aller exaktesten Anweisungen und Briefings irgendwie zu schreiben. Da hatte ich dann in meinem Vortrag ein paar Beispiele mitgebracht. Unter anderem hatte ich eine technische Guide geschrieben für einen Website-Relaunch und dann unter anderem geschrieben, es ist wichtig, dass H1 und Keyword im Title übereinstimmen. Was hat dann der Kunde gemacht? Hat das H1 Tag in den Title Tag reingeschrieben, was natürlich HTML-technisch totaler Unsinn ist. Das Ganze ist dann noch weitergegangen, dachte, ach Mist, jetzt habe ich ja keinen H1-Tag mehr auf der Seite, dann erfinde ich mal eben den H0-Tag und hat dann als Hauptüberschrift dann eine H0 erfunden und das per CSS irgendwie großgezogen. Also das war eine der Sachen, die da ein bisschen kurios gelaufen sind. Ich habe auch, als es das Canonical-Tag zum Beispiel ganz neu war, habe ich das meinen Kunden durchaus empfohlen, es zu verwenden. Hat dann mal eben dazu geführt, dass Immonet das überall eingebaut hat, aber mit Canonical Immonet Slash, ohne irgendwelche den Pfad hinten dran. Damals war das noch sehr mächtig. Es hat dazu geführt, dass die jeden Tag Zehntausende von Seiten aus dem Index verloren haben und Google angefangen hat, die Seite komplett rauszunehmen, bis wir es dann irgendwann gemerkt haben. Und es hat tatsächlich eine ganze Weile gedauert, wieder reinzukommen. Und so gab es, es gab noch ein paar mehr Dinge. Ich der Welt habe ich mal empfohlen oder gesagt, mal darauf hingewiesen, dass es so ein tolles neues URL-Löschtool bei Google gibt. Was haben die gemacht? Sofort ausprobiert und haben es geschafft, die Welt-Startseite mal eben für einen Tag aus dem Index zu schießen. und so ging das dann irgendwie weiter. Ich habe auch, ich kann viel aus dem Nähkästchen plaudern. Vielleicht ist es ja auch ganz lustig. StepStone habe ich mal eine harte Access Weiterempfehlungen oder ein Code weitergeleitet, wo es darum ging, quasi die Nicht-WWW- und die Nicht-HTTPS-Varianten weiterzuleiten. Was ich nicht getauscht hatte, war die Domain. Das heißt, da stand noch Kundestiftung Warentest drin. Was passierte also mit Stepstone-URLs, die ohne WWW und ohne HTTPS aufgerufen waren? Richtig, sie haben zu Stiftung Warentest umgeleitet. Was dann zum Glück Stiftung Warentest aufgefallen war, dass die auf einmal einen Haufen Extra-Traffic hatten, von dem sie nicht wussten, wo es irgendwie herkam. Und na gut, das ist jetzt vielleicht kein Learning für die Leute da draußen, die das jetzt genauso machen sollen, aber vielleicht ganz lustig oder auch mal die Sache, es passiert den Besten oder es passiert auch einfach Leuten, wenn man nicht genug aufpasst oder wenn man einfach versucht hektisch, Hauptsache rausrotzen. Das ist tatsächlich in dem Bereich nicht immer richtig. Also da ein bisschen Sorgfalt, ein bisschen Perfektionismus manchmal an den Tag zu legen, kann durchaus wertvoll sein, gerade wenn es um Themen gibt, die sehr folgenschwer sein können und jetzt nicht so lustige Dinge wie ein H0-Tag, sondern das hat insbesondere StepStone und als auch Immonet hat das ordentlich Geld gekostet tatsächlich für ein paar Wochen.
Ich habe, so lustig das jetzt im Nachgang ist, in der Situation war es bestimmt nicht lustig. Er zeigt mir aber immer wieder so eine Grunddenke. Ich meine, wir leben ja auch extrem von unserer Community, die uns immer wieder Fehler reportet, sei es im Newsletter mal einen falschen Namen, sei es mal auf der Webseite irgendwas. Am Ende machen wir alle Fehler und es ist schön, wenn wir andere haben, die uns darauf hinweisen. Ich glaube, das ist ein Learning, was ich irgendwann vor Jahren mal für mich mitgenommen habe. Grundsätzlich Fehlermeldungen nicht negativ als Angriff auf mich selbst zu sehen, sondern es eigentlich so zu werten, dass jemand, der mir einen Fehler meldet, der will mir ja helfen. Also wenn ich irgendwas falsch gemacht habe oder wie auch immer, indem er mir ihn meldet, damit ich es besser machen kann. Das wäre jetzt so etwas, was ich daraus mitnehmen würde. Plus natürlich vielleicht noch ein zweites Mal drauf gucken, vielleicht nochmal irgendwie ein Sicherheitsnetz einzubauen, damit diese Sorgfalt halt auch immer gegeben ist.
Genau, also das Vier-Augen-Prinzip kann irgendwie helfen in dem Bereich, das stimmt schon. Und insgesamt sprichst du ein total wichtiges Thema an, was gerade in Deutschland herrscht jetzt nicht die allergrößte Fehlerkultur sozusagen. Das ist ganz oft ist das auch so meine Erfahrung. Also das, vielleicht ist es deswegen auch so ein Highlight gewesen, da irgendwie mal darüber zu reden, dass sich mal hinstellt. Das haben gefühlt auch bei uns in der Branche die wenigsten gemacht. Markus Tobe hatte mal einen sehr spannenden, selbstreflektierten Vortrag über das, was in seinem Unternehmen irgendwie falsch gelaufen ist. Aber das ist doch eher die Ausnahme. Und ich finde das aber auch irgendwie ganz wichtig, gerade da so ein bisschen zu zeigen, ein bisschen Vorbild zu sein, dass wir irgendwie alle nicht perfekt sind, sondern dass Fehler passieren und dass Fehler einfach eine der besten Chancen sind, um weiterzukommen. Und gerade wir sind im SEO in einem Thema unterwegs, wir maßen uns ja mal so an, dass wir ja irgendwie alles können und alles beherrschen oder genau wissen, wie der Hase läuft. Dabei arbeiten wir mit einem, glaube ich, auf einer Basis, die so unkalkulierbar ist wie kaum eine andere Branche. Irgendwie, wir sind abhängig von dem Google-Algorithmus. Wir sind ein bisschen abhängig davon, was Google uns sagt. Und im Prinzip haben wir die ganz wesentliche Daten fehlen uns einfach für unsere Arbeit. Das ist das alles, was Googles KI da in Wirklichkeit macht. Und theoretisch treffen wir Entscheidungen auf Halbgrundlagen, auf Halbdaten, auf Halbwissen, aber wir müssen es tun. Und die Entscheidung zu treffen ist unglaublich wichtig. Und auf der anderen Seite aber einzusehen, dass in so einem komplexen System unsere Empfehlung und unser Wissen gar nicht komplett sein kann und nicht immer richtig sein kann, sondern dass es einfach man offenen Auges durch die Welt gehen sollte, mit seinem Fokus, mit seinem Wissen, mit seiner Erfahrung die besten Entscheidungen zu treffen, die besten Empfehlungen zu geben, aber gleichzeitig dann auch sehr reflektiert zu sein, zu sagen, auch mal, okay, das hat jetzt vielleicht auch nicht funktioniert, dann vielleicht war es nicht das Richtige, wenn, weiß ich nicht, die Sichtbarkeit fällt oder der Kunde irgendwie keinen Erfolg hat, dann einfach nicht so nach irgendwie externen Fehlern zu suchen, sondern vielleicht auch mal sich selbst zu fragen, habe ich da einen falschen Fokus gelegt oder hätte ich vielleicht irgendwas anderes tun sollen? Also finde ich ein ganz, ganz wichtiges Thema.
Dann habe ich als nächste fünfte Todsünde, SEO-Todsünde, den Karriereneid.
Da muss ich sagen, das ist mir schon auf der Konferenz schwer gefallen und ist auch jetzt ein Thema, wo es ja sehr, sehr menschlich ist. Ich habe meine THG-Kollegen damals sehr geliebt. Wir waren ein unfassbar gutes Team. Die besten Experten, die du in der Zeit irgendwie auf einem Haufen hast, hier der Johann Hülsen, der Florian Stelzner und Christoph Bursek und all möglichen Astrid Staats damals noch, hängen da irgendwie alle auf einem Haufen. Florian Elbers sind heute irgendwie alles bekannte Leute. Und trotzdem, als THG sich dann anfing, so ein bisschen umzuorientieren und ich dafür eingeplant war, weiter der Senior Consultant zu sein und nicht irgendwie etwa Head-Off oder sonst irgendwas, das habe ich schon persönlich genommen, ganz ehrlich. Ich war genau der einzige Senior, den es da gab, aber erst im Nachgang habe ich verstanden, dass ich in der Position aber am wertvollsten fürs Unternehmen war. Ich war der am teuersten zu verkaufende Mitarbeiter. Ich war der Einzige, der in der Zeit eine weiße Weste hatte, also keinen einzigen Kunden verloren hatte. Und wenn ich Geschäftsführer gewesen wäre, ich hätte mich auch nicht mit irgendwelchen Personalaufgaben oder irgendwelchen Führungsaufgaben beschäftigt, sondern hätte mich weiter als der Seniorberater da gesehen. Also im Nachgang hat die Geschäftsführung damals alles richtig gemacht. Persönlich war ich aber durchaus angefressen, weil es gefühlt hätte ich es verdient gehabt, den nächsten Schritt zu machen und bin dann, ja, auch aufgrund von, okay, andere haben den Job bekommen, den ich hätte eigentlich kriegen sollen, bin ich dann ausgewichen, bin zu Chibo gegangen, ja, habe da mein Head-Off gehabt, zwar nur ein Mini-Team, aber das wusste ja keiner, ich war irgendwie Head-Off SEO bei Chibo, das war dann gefühlt und für mich persönlich auch ein Karrierefortschritt, aber genau, reflektiert oder negativ zu sein, war ich menschlich nicht in der Lage, das zu akzeptieren, dass auf einmal Leute, die vielleicht weniger Erfahrung haben, als ich mir auf einmal vorgesetzt wurden.
Und was würdest du als Learning mitgeben? Mehr zu reflektieren? Perspektivwechsel?
Ich war also da an dem Punkt fällt mir tatsächlich am schwierigsten zu sagen, ob weil das ein menschliches Thema irgendwie ist. Und ich glaube, das wäre in der Situation vielen schwer gefallen, das wirklich zu sehen, ihre Rolle da auch zu sehen und zu akzeptieren und das eigene Ego so ein bisschen hinten dran stehen zu lassen. Den Tipp, den ich geben kann, ist dann, wenn solche, ich sag mal, Karriere einschneidenden Themen anstehen oder verändern, vielleicht sich selbst genau mal zu reflektieren, mal zu fragen, was möchte ich eigentlich? Was ist das? Wie möchte ich arbeiten? Ist es jetzt vielleicht wirklich der Karriereschritt oder fühle ich mich eigentlich ganz wohl in dem, was ich mache? Ich habe auch andere Kollegen gehabt, die dann als von einer Fachposition auf eine Führungsposition gesetzt wurden und dort auf einmal gar nicht glücklich waren, weil dann haben dann gesagt, huch, was mache ich denn eigentlich hier? Und auch ich bin irgendwann ja wieder von der Leitungsposition jetzt in die Freiberuflichkeit wieder zum Experten geworden, weil ich gesagt habe, vielleicht ist dieses Wissensaufbau, Wissensthema, Wissensvermittlung, vielleicht ist das ja, das ist vielleicht eher mein Ding, als eine Führungskraft zu sein, aber das habe ich halt damals nicht so gesehen. Das war, passte in meinem Lebenslauf, war nach Senior, war dann, wäre der nächste Schritt Head-Off gewesen und ja, vielleicht hätte ich das heute anders entschieden. Ja, man weiß es nicht, aber auch da die Message, es ist immer, mein Leben ist weitergegangen, es war eine Erfahrung, es hat mich trotzdem weitergebracht und ich möchte auch tatsächlich die Zeit bei Tchibo nicht missen, wo ich dann andere Dinge vielleicht falsch gemacht habe, auf die du mich gleich ansprechen wirst.
Ich habe auch zwei Punkte, die ich da eigentlich ergänzen kann. Ich meine, ich bin ja als Agenturinhaber und auch Geschäftsführer vom OMT, es sind ja zwei Firmen, in der anderen Situation, dass ich ja oftmals auch entscheiden muss, wer wird denn jetzt Head of oder wir haben jetzt Teamleads eingezogen in der Agentur oder natürlich ist ja immer so, wenn jeder hat ja eine andere Sicht auf die Dinge und man muss es immer gut erklären und nicht immer versteht man das. Ich sage aber an der Stelle auch, für mich persönlich, als ich vor viereinhalb Jahren entschieden habe, mich wirklich nur noch um den OMT zu kümmern, operativ nicht mehr in der Agentur zu sein, bin ich ja auch den Schritt gegangen vom, ja, auf, klar, ich war auch vorher schon Unternehmer und auch schon Vorgesetzter, hatte auch gewisse teambildende Aufgaben oder teamentwickelnde Aufgaben, wie auch immer, aber ich konnte immer noch irgendwo ein bisschen operativ tätig sein. Jetzt beim OMT, am Anfang habe ich mich ein bisschen um die SEO-Strategie gekümmert und mittlerweile kriege ich eigentlich sehr, sehr deutlich aufgezeigt, dass ich halt für sowas keine Zeit mehr habe. Und am Anfang war das für mich ein Riesenthema. Ich wollte eigentlich viel mehr operativ sein und wollte gar nicht in so eine Führungsposition. Mittlerweile habe ich mich sehr damit angefreundet und gehe darin total auf, ein Unternehmen ein Unternehmen aufzubauen. Aber ich glaube, dass das nicht jedermanns Sache ist und dass man sich wirklich da reinarbeiten muss, beziehungsweise akzeptieren muss, dass selbst wenn man der beste Fachmann ist, nicht unbedingt auch ein guter Vorgesetzter ist. Ich will dir das gar nicht absprechen.
Sprichst du einen sehr, sehr guten Punkt an. Ich hatte genau, lustigerweise genau die umgekehrte Herausforderung. Ich kam halt als führende Experte in einer Top-Agentur in ein Unternehmen rein und habe irgendwie zwei, gerade dem Praktikantentum entwachsene Junior-Damen da, die ich quasi dazu bringen sollte, SEO zu machen irgendwie dabei. Natürlich haben die sich immer erstmal zurückgelehnt und gesagt, wieso, du bist doch der Experte, du musst es doch wissen, du musst es doch entscheiden. Aber mit der Zeit ist mein Team dann auch irgendwie gewachsen und ich habe dann irgendwie selbst gemerkt, das funktioniert einfach nicht mehr, da nur den Fachmann zu sein. Und ich muss dafür sorgen, dass ihr erfolgreich seid. Und selbst wenn ich in manchen Punkten besser weiß, vielleicht, dass es trotzdem einfach darum geht, mich da ein Stück weit rauszuziehen. Habe dann irgendwie den Pascal Landau irgendwie noch eingestellt. Das hat dann irgendwie noch sehr geholfen, fachlich noch einen zweiten Superbrain irgendwie da mit drin zu haben. Aber insgesamt, wie du sagst, ist es ein komplett anderes Thema. Da bin ich Tchibo tatsächlich noch dankbar, dass die mir das wirklich beigebracht haben, dass ich da irgendwelche Führungslehrgänge machen konnte und auch lernen durfte, wie es denn, was denn da die Assets sind, was da denn die wichtigen Themen sind und dass es eigentlich darum geht, deine Mitarbeiter erfolgreich zu machen und sich nicht irgendwie davor zu stellen. Und das war durchaus eine Umgewöhnung. Trotzdem, wie gesagt, hab ich nach ein paar Jahren mal gesagt, so jetzt habe ich doch wieder Bock drauf, was Neues oder wieder fachlich zu arbeiten und das ist so eher mein Ding. Und auch das ist dann vielleicht vielleicht auch ein Learning aus der ganzen Geschichte, dass du dich weiterentwickelst, dass du deine Perspektive, dass die sich immer neu sortiert und dass es auch vollkommen in Ordnung ist, einfach mal andere Schritte anzugehen oder auch sich einfach zu akzeptieren, okay, das ist jetzt, an dem Punkt geht es jetzt nicht weiter oder an dem Punkt fühle ich mich nicht mehr wohl oder ich möchte was anderes machen und dann diese Schritte auch einfach zu gehen. Und ich muss sagen, heute als Freiberufler mit einer eigenen Einteilung und ohne großen Chef bin ich unglaublich glücklich, mein Steckenpferd-Thema, das ich ja seit 20 Jahren bei Acker immer noch machen zu können und mit tollen Kunden zu arbeiten und immer noch in der Branche aktiv zu sein und demnächst auch wieder auf dem OMT-Klassentreffen den ein oder anderen Menschen zu sehen, mit denen ich ja schon seit 10, 15 Jahren Bier getrunken habe.
Mhm. Todsünde 6, Sichtbarkeitswollust.
Ja, ich muss zugeben, diese Wortschöpfungen sind immer ein bisschen schwierig, super. Weil ich musste sie an die ich bin so unchristlich, ich habe zuerst gedacht, es gibt wirklich 10 Todsünden, aber es sind ja nur 7. ich musste dann Worte erfinden und habe das dann angelehnt an die original christlichen Todsünden, so kommen die zustande. Die Sichtbarkeitswollust, das soll so ein bisschen den Fokus schärfen. Mein erster Tag bei Tchibo war der Tag des ersten Panda-Updates. Das heißt, ich bin da angekommen und Tchibo.de hatte 50% Sichtbarkeit verloren am allerersten Tag. Das war natürlich ein ein super Start in dieses Unternehmen. Bin natürlich schnell in die Analyse reingegangen und habe auch die Ursachen ziemlich schnell gefunden und auch mit der sobald ich dann Kapazitäten dann hatte, dann auch mit der Zeit behoben. Trotzdem hat es ja locker ein Jahr gedauert, auch die Sichtbarkeit stieg und irgendwie habe alles, ich habe SEO gemacht, wie ich dachte, SEO, ja, wie SEO funktioniert, Keyword-Sichtbarkeit und so weiter. Aber im Endeffekt ist der Geschäftserfolg so ein bisschen ausgeblieben. Also natürlich ist Tchibo sowieso ein komisches Geschäftsmodell. Mit einmal die Woche ändern wir unseren Content, ändern wir unsere Produkte und haben auf der anderen Seite einen Mega-Brand dabei und zwei Drittel irgendwie Stammbesucher und registrierte Privatcard-Kunden und sowas. Das heißt, das Modell ist schon ein bisschen anders. Und das ist halt das, was ich so irgendwann mal lernen und verstehen musste, dass Sichtbarkeit für die überhaupt keine KPI ist. Und selbst und was worauf ich im Wesentlichen optimiert hatte, waren halt irgendwelche Service-Themen und irgendwelche Gutscheine und schieß mich tot zu ihren Produkten. Das hat zwar was gebracht, aber im Endeffekt fürs Geschäft nicht. Und es hat, und da passt auch gleich der nächste Punkt, glaube ich, mit dazu, es hat eine ganze Weile gebraucht, bis ich verstanden habe, wie dieser Laden tickt. Dass da im Wesentlichen fast entscheidender für meine Arbeit war, als so hier ein bisschen die typische technische Plattformoptimierung, mich danach zu orientieren, was die sonst an Marketing machen. Die haben irgendwie 3,5 Millionen Newsletter, Papier, Postversanddinger die Woche rausgeschoben. Die haben TV-Spots gemacht. Die haben einfach mega Werbekampagnen gemacht. Und im Prinzip war das zum Beispiel das Adaptieren an deren sonstigen Werbemaßnahmen, indem ich da Landingpages für gebaut habe, um die Botschaften aufzunehmen, um das, was die ohnehin an eigenem Push erzeugen, zu konvertieren, war wesentlich effektiver und erfolgreicher im Nachgang als auf irgendein. Es hat null Sichtbarkeit gebracht, aber es hat enorm Geschäft gebracht und auch an den auch SEO-Einfluss auf die Produktseiten so ein bisschen zu nehmen oder auch mal dafür zu sorgen, dass Seiten, die vielleicht auch gar nichts verkaufen können, Geschäft bringen. Das habe ich auch erst mich adaptieren müssen. Ich hab was Absurdes gemacht bei Tchibo. Ich habe ein Produktarchiv gebaut. Das heißt, die haben ja nur 300 Produkte online. Ich habe aber 3.500 nicht verkaufbare alte Produkte in den Index geschoben und dafür Seiten bauen lassen, wo dann auch wirklich stand. Gibt es jetzt nicht, aber du kannst, wenn du ähnliche Produkte gefunden hast, irgendwas Ähnliches kaufen hier auf dem Bereich. Und das hat monstermäßig funktioniert. Geschichte, wie ich drauf gekommen bin, ich habe irgendwann mal Zahlen von unseren Top-Affiliates gesehen da gehabt und die haben Hunderttausende von Euros damit verdient, dass die unsere Produkte mitgeschrieben hatten. Und Tchibo hat das ja ständig aus dem Sortiment rausgenommen und in der Zwischenzeit wurde trotzdem danach gesucht oder nach Ersatzteilen oder die Leute, die nicht wissen, Kinderklamotten das ganze Jahr gesucht oder Schmuck oder so. Und die haben dann immer mitgeschrieben und gesagt, das kann ich auch, das baue ich dann nach. Und das hat mit fast 1% konvertiert, der Traffic, obwohl die Leute auf Produkte gekommen sind, die es gar nicht mehr gab. Und das ist halt auch so eine Eigenheit des Tchibo-Modells gewesen, dass die Leute gewohnt haben, sie kommen auf eine Seite, gewohnt sind und finden unter Umständen gar nicht immer das, was sie wollen, aber sie stöbern und sie gucken und lassen sich begeistern und sowas. Dieses Überraschende und dieses Wow und der Dings, das ist so ein bisschen Tchibo-DNA und das hat bei mir relativ lange gedauert, mich von den klassischen SEO-Themen zu lösen, weil du kannst mit Ranking-Tools eigentlich nichts anfangen. Wenn du einmal die Woche deine komplette Startseite und deine Produktstruktur umänderst, ja, natürlich gehen die Keywords dann hoch, die du auf der Startseite hast und nächste Woche sind sie nicht mehr da, dann gehen sie wieder runter. Und das über den mehrjährigen Trend zu verfolgen, wäre eine Hammer-Herausforderung gewesen. Also habe ich versucht, mich da so ein bisschen frei zu machen und eher dran, ja, einfach zu verstehen, wie dieser Laden funktioniert. Die Leute irgendwie auf die Seite kriegen musst und dass Tchibo selbst so viel Push erzeugt und so viel Marketing macht, dass da extrem low-hanging fruits war, einfach ein bisschen um die eigene Brand herum ein paar Themen zu besetzen, ein paar Keywords zu besetzen oder einfach ja ein paar Lücken zu füllen. Und ja, es passt so ein bisschen zu den allerfrühesten Erfahrungen und zeigt auch, dass ich 10 Jahre später ist immer noch jedes Business ein bisschen anders tickt, jeder Laden, jedes Umfeld einfach komplett anders tickt und das ist einfach eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit ist, sich anzupassen, sich das zu verstehen und sich damit auseinanderzusetzen, wie die eigene Branche funktioniert und dann die entsprechende Strategie zu entwickeln.
Zeigt uns auch, dass die Sichtbarkeit als Metrik oder als KPI, wie wir so schön sagen, eigentlich total unsinnig ist.
Na, ich will nicht sagen total unsinnig. Ich bin Johannes auf ewig dankbar, dass er SEO messbar gemacht hat. Also er hat schon durchaus für die Akzeptanz des ganzen Themas mit seinem Tool einen riesen Dienst erwiesen. Also man konnte auf einmal SEO-Leistung bewerten und nicht irgendwie nur in dem kleinen Keyword-Set, das du in deinen Tools da irgendwie Advanced Web Ranking oder irgendwo reingeschmissen hast und das meine 10 Lieblings-Keywords und ich bin jetzt gut oder ich bin schlecht, sondern er hat quasi eine Objektivität und eine Vergleichbarkeit in das Thema reingebracht. Und es gibt durchaus Branchen, in denen die Sichtbarkeit mit Traffic korreliert, aber genau, es ist nie, Rankings und Sichtbarkeit ist nie der Alleinzweck. Und da, also genau, ich bin auch einer der Verfechter, wo die Leute dann irgendwie posten, yay, ich habe jetzt 200 Sichtbarkeitspunkte und ich bin total glücklich, und dann poste ich dann irgendwie drunter, naja, habt ihr auch mehr verdient. So, weil ich da durchaus auch so sehe, dass das kein alleiniges Erfolgskriterium sein kann. Aber Sichtbarkeitsverläufe, gerade in längeren Trends, sind für mich durchaus ein ganz gutes Indiz über die Gesundheit einer Seite. Also wenn die Sichtbarkeit permanent langsam fällt oder tatsächlich regelmäßig Einbrüche hat oder sehr fluktuativ ist, dann sagt es auch viel über die Seite aus, ohne dass da jetzt der direkte monetäre Schaden oder Nutzen dann dahinter steht. Aber es kann durchaus ein Vorbote sein, dass du jetzt erstmal vielleicht auf Seite 2, Seite 3 in irgendwelchen Themen verlierst, die du gar nicht so auf der Kette hast. Aber demnächst kannst du halt eben auch deine wichtigsten Keywords treffen. Deswegen Sichtbarkeitsjahr ist für mich selten ein echtes KPI, aber es ist durchaus immer eine Hilfsgröße, die man im Auge behalten sollte.
Ich habe die Frage extra provokant gestellt, weil die Diskussion also häufig im LinkedIn und Co. oder auch überhaupt auf Konferenzen angestoßen wird. Ich sehe es wie du. Also es ist eine ganz klar hinführende KPI, um vielleicht so ein Voralarmsignal, was uns vielleicht frühzeitig schon sagt, warte mal, da müssen wir ein bisschen genauer hinschauen. Genauso wollte ich, schön, dass du das genauso gesagt hast, weil das sehe ich ganz genauso. Gero, wir kommen zu Todsünde 7, Kontext missachten.
Das war das, was ich eben versucht habe schon zu erklären mit dem Chibo-Kontext, dass das einfach, ja, dass es einfach anders war, dass ich lange SEO gemacht habe, wie ich dachte, SEO zu tun, aber im Wesentlichen da nicht mich, ja, das nicht verstanden habe, wie, in welchem Kontext ich da unterwegs bin. Ich kann dann selbst mal weiterleiten, weil ich weiß, was als nächstes kommt, dann bin ich nämlich da irgendwie in die Selbstständigkeit.
Wollen wir sie kurz gegangen. Nennen, die nächste Todsünde?
Bitte.
Maßnahmenvöllerei.
Genau, was ich dann da als erstes größten Fehler irgendwie gemacht habe. Ich habe so ein bisschen Angst vor der eigenen Courage gehabt. Ich schreibe auf einmal irgendwie ein großes Preisschild an das, was ich tue, was irgendwie ja, wenn man weiß, wenn man als Freiberufler unterwegs ist, man hantiert halt mit ganz anderen Beträgen und hat auch ganz andere Kosten und so weiter. Und ich wollte am Anfang immer möglichst viel liefern für mein Geld. So, und habe irgendwie den Leuten noch und noch und nöcher, ich weiß nicht, meine Zeitkliniks hatten teilweise 120 Charts oder sowas, weil ich irgendwie alles, was ich wusste, alles, was ich konnte, habe ich denen dann auch erzählt und verkauft. Zwar durchaus in Ordnung gebracht, doch so meine Erfahrung war hoch. Ja, danke schön, Gero. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist unsere Website komplett im Eimer und ja, das kriegen wir eh alles nicht so irgendwie hin, sodass ich mit der Zeit gelernt habe, dass es manchmal weniger mehr ist in dem Bereich und die richtigen Dinge einfach nur zu erheben und weiß nicht, vielleicht, ich mache immer noch mal so ein Backup irgendwie, so habe ich auch gesehen, auch gefunden, aber beschäftige dich bitte nicht damit. Das war was, wo ich am Anfang anders gearbeitet habe. Da ging es irgendwie darum, möglichst gründlich wieder alles zu finden. Aber jetzt gerade als Externer und wenn du selbst weißt, wie wenig Ressourcen du manchmal intern zur Verfügung hast, hilft es dann doch manchmal weiter, die 2, 3, 4, 5 wichtigsten Dinge zu benennen, an denen gearbeitet werden sollen. Das hilft dann Unternehmen manchmal wirklich viel mehr weiter als wirklich eine vollständige Liste. Und das meinte ich mit Maßnahmenvöllerei.
Ich finde das deshalb spannend, weil egal, ob ich jetzt als Freelancer intern was kommuniziere, also im Unternehmen was kommuniziere oder auch wenn ich intern in einer Funktion bin und mit Vorgesetzten oder anderen Product Ownern oder was auch immer arbeiten muss, die nicht denselben Know-how-Stand haben wie ich, wenn ich denen zu viel um die Ohren haue, kann das ja eine abwehrende Konsequenz mit sich bringen. Das heißt, denen klar Prioritäten vorzulegen, Priorisierung vorzuleben, auch zu sagen, hey, pass mal auf, wenn wir das Step by Step machen, dann kommen wir voran, statt denen einfach mal zu zeigen, was bin ich eigentlich für ein geiler Typ, was ich alles gefunden habe. Ja, ich bin voll der Mega-Experte und wenn ihr das macht, was ich euch sage, dann ist alles perfekt. Mal abgesehen davon, dass eine perfekte Seite sehr schwierig ist zu finden, aber ich glaube, dass das total sinnvoll ist, gar nicht unbedingt mit seiner Expertise zu sehr auf den wie mit dem Hammer draufzuschlagen, sondern zu sagen, guck mal, ich finde sau viel, aber wenn wir damit anfangen, machen wir schon mal einen Riesenschritt nach vorne.
Bin ich total bei dir. Und mehrfach dreht sich es um, das eigene Ego so ein bisschen zurückzunehmen und das Wohl und das Ziel des Kunden so ein bisschen in den Vordergrund zu stellen. Und deswegen halte ich auch dieses initiale Interview, bevor irgendwas mit Beratung oder sonst irgendwie geht auch extrem, halte ich auch für extrem wichtig, einfach zu erfahren, wie es dann, was dann die Situation ist, was da wirklich an Möglichkeiten vorhanden ist und was die irgendwie wollen. Und auch im Zweifel, wer nachher mit dabei ist und beteiligt ist. Du hast nichts davon, irgendwelchen Techies um die Ohren zu hauen, was sie für einen Schrottcode gebaut haben die ganze Zeit, noch irgendwelchen Produktstrategen zu sagen, dass sie das irgendwie schlecht darstellen oder irgendwelchen sonstigen, ja, den Marketingmenschen, dass ihre Brand scheiße ist, dann hast du irgendwie nichts gewonnen. Also da bin ich komplett auf deiner Seite. Also A, das genauer zu erfragen und rauszukitzeln und da den Kunden noch genauer zu bedienen und im Zweifel halt mal weniger zu liefern oder genau, und sich dann auch selbst ein bisschen zurückzunehmen und zu sagen, okay, und immer so ein positives Stimmung dann auch zu verkaufen, zu sagen, ey, ich, nicht zu sagen, ich habe einen Haufen Fehler gefunden, sondern ich habe einen Haufen Chancen gefunden und ich habe ein paar Risikopotenziale für euch gefunden und mit den 2-3 Schritten könnt ihr richtig nach vorne gehen. Er muss ja, um ehrlich zu sein, können wir ja sowieso, ich sag mal, ein Stück weit planen und voraussehen und irgendwelche Prognosen machen und nach bestem Wissen und Gewissen, wie schon gesagt, immer Dinge empfehlen. Aber in der Situation musst du es einfach überzeugend rüberbringen und sagen, das muss funktionieren oder das glaube ich ist der beste Weg für euch und vertraut mir mal und macht es mal. Ich habe auch immer gesagt, ich verkaufe eigentlich kein Wissen. Meine Dienstleistung, die ich verkaufe, ist Vertrauen. Dass Menschen, die schwierige Business-Entscheidungen vielleicht von denen ihr Job abhängt oder wo viel Geld dran hängt, treffen müssen und mich da als Hilfe dazu holen, ist meine wesentliche Leistung, das Vertrauen zu verkaufen und mit der Erfahrung dann die Entscheidung zu treffen. Und ja, auf lange Sicht sollten die dann häufiger funktionieren als nicht funktionieren. Sonst bin ich lang genug Berater gewesen. Irgendwann spricht sich das vielleicht auch rum. Aber wesentlich im ersten Schritt geht es darum, ja, genau, sich anzupassen, auf den Kunden anzupassen, Kompetenz zu vermitteln und einfach auch manchmal, ja, das positiv zu verkaufen.
Mhm. 2 Todsünden haben wir noch, die vorletzte: Kundenwut.
Das ist ein oder zwei konkrete Fälle bezogen. Im Prinzip habe ich meistens schon ein ganz gutes Verhältnis zu meinen Kunden gehabt, aber manchmal gibt's dann Themen, die dann irgendwie nicht so zusammenpassen und wo auch irgendwie vielleicht Unmut entsteht, sei es um buchhalterische Dinge oder auch fachliche Dinge, wo dann irgendwie intern diskutiert ist oder da hängt irgendwie noch eine andere Agentur mit drin oder die sind aus irgendeinem Grund nicht zufrieden. Und da habe ich auch so ein bisschen lernen müssen mit der Zeit, nicht den Druck und die Schmerzen meiner Kunden immer zu übernehmen. Ich will immer so einen guten Job, wie ich kann, machen. Ich will so gut ich kann weiterhelfen. Aber manchmal ist ein Unternehmen so in der Krise oder hat so Themen oder hat solche Probleme, dass ich irgendwie denen manchmal auch gar nicht weiterhelfen kann. Und wenn es dann, die mich dann irgendwie aus irgendeinem Grund anmaulen und ich nicht souverän reagiere, sondern einfach gegenpampe und versuche, mich auf irgendeine Rechthaberdiskussion einzulassen oder auch mit irgendwelchen Schuldzuweisen zu arbeiten, dann ist das Verhältnis schon vorbei, dann ist es irgendwie auch schon gestört. Also mein Learning daraus immer auch mal zu sagen, selbst wenn man mal in die seltenen Situationen kommt, aber durchaus vorhandenen Situationen, dass dir ein Kunde sehr direkt kritisches Feedback gibt oder anderer Meinung ist oder vielleicht auch mal den Rechnung nicht bezahlen will, weil er sauer ist oder was auch immer, sich da mal ein Stückchen kurz zurückzunehmen und einfach ein bisschen entspannt und objektiv darauf zu reagieren und dementsprechend dann souverän zu bleiben, ohne dann die Wut des Kunden zu spiegeln oder zu übernehmen. Und ja, ich glaube, also ich weiß nicht, ob du das aus deinen Kundenbeziehungen kennst, dass es durchaus auch mal in bestimmt 90% der Fälle richtig toll läuft, aber und manchmal halt auch irgendwie dann die Leute doch nicht so zufrieden sind am Ende und dann muss man doch irgendwie versuchen, da immer einen guten Weg rauszunehmen. Und den Ärger ist es einfach nicht wert, den man da auch irgendwie reinsteckt oder sich damit dann lange zu Beschäftigung aufzuhalten, sich die Stimmung vermiesen zu lassen. Und manchmal passt es halt nicht, manchmal laufen die Dinge nicht so wie gewünscht und dann ist es halt irgendwie so.
Das sehe ich total so wie du in ganz vielen Lebensbereichen. Ich finde immer, ich erkläre das noch lieber, du bist ja als glühender St. Pauli-Fan ein bisschen fußballaffin. Ich war jahrelang Spieler, habe mein Studium mit dem Fußball finanziert und bin dann Trainer geworden. Und bevor ich Trainer geworden bin, habe ich Entscheidungen von Trainern natürlich nicht so verstanden, wie ich dann selbst Trainer war. So, jetzt versuche ich das selber auf den Business-Kontext zu bringen, dass manchmal Kunden auf Dinge reagieren, wo ich eigentlich total emotional schnell an die Decke gehen würde, aber vor vielen Jahren diesen Zwischenschritt des Perspektivwechsels, den ich, das ist so eins dieser Wörter, die ich sehr gerne nenne, die meine Mitarbeiter wahrscheinlich schon manchmal gar nicht mehr hören können, sowas wie Extrameile oder Perspektivwechsel, dass ich halt grundsätzlich mich immer versuche, erstmal in die andere Seite reinzudenken. Warum haben die denn diese Entscheidung getroffen, jetzt mich mit sowas zu konfrontieren? Manchmal verstehe ich es auch nicht, aber dann kann man zumindest dagegen argumentieren. Und gerade wenn es um größere Sachen geht, und ich mache da gar keinen Hehl draus, in der Agentur haben wir gerade so ein Thema, dass jemand 3 Monate nicht bezahlen will, weil er denkt, wir hätten was falsch gemacht. Das mag zum Teil vielleicht auch, meistens ist ja nicht mal unbedingt ein krasser Fehler, wie jetzt zum Beispiel, was du vorhin erzählt hast, mit einem Umleitungsfehler, weil du irgendwie in der Hard-Access-Datei was falsch gemacht hast, sondern meistens ist es ja nur ein Kommunikationsding. Ja, also, dass man irgendwas falsch oder irgendwie was kommuniziert hat, was gemacht werden soll, und es kam halt auf der anderen Seite wegen Unwissenheit oder wie auch immer vielleicht falsch an und wurde deswegen falsch umgesetzt. Und dann zu überlegen, okay, wo lag denn jetzt der Fehler, und vielleicht auch mal zu akzeptieren, dass der Fehler bei einem selbst liegt, ist meiner Meinung nach eine große Stärke. Sieht aber nicht jeder so. Die meisten fühlen sich immer erst mal angegriffen, und deswegen, ich bin da bei dir.
Das vielleicht sogar fast schon der gute Schlusssatz von dir, das auch mal sich Fehler einzugestehen, das passt so ein bisschen zu dem Gesamtkontext hier dabei, ist unglaublich wichtig und unglaublich lehrreich und hilft wirklich dabei, auch viel Streit und viel Ärger und viel Stress auch einfach zu vermeiden. Dann mal zu sagen, okay, das ist doof gelaufen, das war auch vielleicht schlecht von mir, hätte ich besser kommunizieren, hätte ich besser machen können, gekauft, aber lass uns jetzt irgendwie nach vorne gucken, am besten zusammen irgendwie noch einen Weg aus der Situation raus und vielleicht auch irgendeinen Kompromiss machen am Ende. Ja, also in einem Fall bei mir ging es dann darum, dass wir uns irgendwie auf den Vertrag oder die Kosten dann irgendwie halbiert haben, zu sagen, okay, dann ist die Zusammenarbeit halt nicht so gelaufen, wie wir wollten, die Hälfte trägst du, die Hälfte trägt ich, und dann lass uns irgendwie auseinandergehen und irgendwie beide unser Gesicht wahren. Kann auch manchmal die Antwort sein, so selten das auch passiert und so wenig mir das in meinen 7 Jahren Selbstständigkeit passiert ist. Genau, aber es gehörte so in meiner Aufzählung insgesamt mit dazu, ja, auch das als Fehler, den man mal macht. Und was man halt auch daraus lernt.
Macht ja auch menschlich, gell? Also wir sind irgendwo ja auch als Freelancer, ja, wir wissen vielleicht ein bisschen mehr über das eine oder andere, aber am Ende macht jeder Fehler, und das muss man als Dienstleister genau wie als Auftraggeber. Ich meine, als Agentur sind wir ja auch Auftraggeber anderer Dienstleister, die für uns irgendwelche Dienstleistungen bringen. Und da können wir nicht genauso mit der Keule draufhauen, wie das teilweise bei uns passiert, wenn wir es bei uns nicht wollen. Also mach immer nur das mit dem anderen, was du auch selbst für dich erleben willst. Und Menschlichkeit zu akzeptieren gehört meiner Meinung nach dazu. Für beide Seiten. Oder Fehlerkultur, das, was du vorhin gesagt hast, ich meine, das gehört ja alles irgendwo so miteinander zusammen. Wir kommen zum letzten Punkt, Expertisen-Guides.
Das ist, ging es mir darum, dass ich auch häufig, also nicht häufig, aber dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass es unglaublich wertvoll ist, mit seinem Wissen, mit seinem Thema, mit seinen Thesen, mit seinen Ansätzen einfach rauszugehen und sie auch mal öffentlich zu zeigen und zur Diskussion zu stellen. Selbst wenn das nicht immer richtig ist, was du sagst, so kann dir auch gerade genau das weiterhelfen und halt auch zu sagen, das Thema SEO ist so komplex und jeder Kunde ist, wie gesagt, anders. Man kann nicht immer alles komplett wissen oder schon mal gesehen haben. Selbst jemand wie ich, der irgendwie seit 20 Jahren dabei ist und, weiß ich nicht, 50, 60, 70 Kunden irgendwie beraten hat, kennt nicht jede Situation. Und manchmal dann zu sagen, ich habe hier folgendes Phänomen, ich komme jetzt irgendwie nicht weiter, ich zeige das ist meine These dazu. Oder auf der anderen Seite, Leute haben ein Problem und ich helfe ihnen nicht weiter, weil ich könnte ja eigentlich, oder du bist ja nicht mein Kunde oder weiß ich nicht was. Ich finde diesen Austausch halte ich für extrem wertvoll und extrem wichtig, und selbst anderen weiterzuhelfen, bringt dich irgendwie auch wieder weiter, weil sie spielen dir dann doch immer noch ein bisschen neue Informationen, neue Erfahrungen zurück. Also das ist so die Empfehlung an dem Punkt, dass man sich nicht einfach hinsetzen sollte und irgendwie, naja, vielleicht kann ich den noch fragen oder den noch fragen, sondern einfach auch im Zweifel damit rauszutreten, auch wirklich bewusst immer anderen weiterzuhelfen in allen Richtungen. Das hilft einfach enorm weiter. Und das ist so im Gesamtrückblick auf die vielen Jahre, ist der Austausch das Allerwertvollste gewesen. Und selbst wenn ich jetzt, genau, ich mache jetzt mit dir hier einen Podcast, lerne eigene Dinge dabei, lerne deine Perspektive dabei, erzähle gleichzeitig anderen Menschen was, ich halte irgendwelche Vorträge, versuche mein Wissen zu teilen, bekomme durch das Feedback erst nochmal ganz, ganz neue Perspektiven, ganz, ganz neue Informationen, Wertungen auf mein eigenes Thema. Also es bringt einen immer weiter, wenn man auch mit der eigenen Meinung nicht hausieren geht, oder man sollte das tun. Da gibt's bei uns in der Branche so Beispiele wie den Marco Young, wo ich, weiß nicht, maximal in der Hälfte der Fälle irgendwie überzeugt bin von dem, was er da irgendwie so raushaut. Aber die Diskussion ist jedes Mal irgendwie komplett fruchtbar. Oder anderes Beispiel, ich fand auch Martin Missfeld, der nie SEO gelernt hat, der inzwischen aus der Branche sich verabschiedet hat, war auch unglaublich erfrischend dabei, dass er permanent seine Sichtweisen, seine Erfahrungen, seine Dinge, die er gesehen hat, seine Seiten öffentlich gemacht hat, geteilt hat, fand ich unglaublich toll. Und er hat dann bewusst auch, und das war auch ein Typ, der sehr offen war für Kritik oder sehr offen war für Empfehlung, ist dann in die Konferenz gegangen, hat sich das dann auch angehört, was die Leute, könnte es nicht auch daran liegen, könnte es nicht auch daran liegen. Und ich glaube, das hat in beide Richtungen irgendwie weitergeholfen. Also im Nachgang rückblickend hätte ich diesen Schritt auch öffentlich irgendwie aufzutreten oder Dinge zu erzählen oder auch mal von mir zu geben oder Gespräche zu suchen, hätte ich eigentlich schon viel früher geben können und ich profitiere da heute immer noch sehr von.
Da trittst du ja bei mir offene Türen ein. Ich meine, das ist der Grund, warum wir den Agency Day gegründet haben, war nicht, dass wir Geld verdienen wollten, was wir übrigens auch nicht tun mit dem Format, sondern dass wir einen Austausch unter Agenturen hinkriegen und eine Plattform schaffen, Agenturprobleme zu diskutieren beziehungsweise auch positive Themen zu adressieren. Und nicht umsonst läuft der OMT unter anderem unter dem Hashtag lebenslang voneinander lernen, weil wir einfach sagen, der Austausch, gerade in der Branche, wo wir ja sowieso nicht mit den allerbesten Infos bedient werden seitens des Drittanbieters, sprich Google, müssen wir ja Erfahrungen austauschen und dementsprechend ist, glaube ich, natürlich ist es immer ein Geben und ein Nehmen und wer weit oben in der Kette steht, der gibt natürlich immer ein bisschen mehr, als er nimmt. Der sollte aber nicht vergessen, dass er früher vielleicht mehr genommen hat, als er gegeben hat. Dementsprechend bin ich da voll bei dir. Ich finde das total wichtig und ich glaube, dass wenn man selbst nicht geizig ist, mit dem das zu teilen, was man weiß, egal auf welchem Stand das ist, dann bekommt man das normalerweise auch, ich will nicht sagen doppelt und dreifach zurück, aber man bekommt es zurück. Und ich glaube, wenn wir mit dieser Einstellung mehr reingehen, dann, also viele tun das ja auch, kann man ja ganz klar sagen, aber es gibt auch ein paar, die sich da an der einen oder anderen Stelle verschließen, auch aus Wettbewerbsgründen. Am Ende können wir es doch sogar auf SEO oder Content-Marketing ummünzen. Wie oft wirst du von einem Kunden gefragt, hey, wenn ich alle meine Informationen im Blog rausgebe, dann schule ich doch auch die Konkurrenz. Oder ich sage den Kunden vielleicht schon, was sie machen sollen, die brauchen mich ja dann gar nicht mehr. Dann sage ich halt immer, ja, dann mache ich sie auch kurzfristig zum Experten, wenn sie keine, am Ende werden sie es nach 3 Tagen eh nicht mehr 100% wissen, beziehungsweise, was noch schlimmer ist, sie haben ja gar keine Ressourcen, um es umzusetzen, dann nehmen sie doch lieber das von dem, von dem sie gelernt haben oder beziehungsweise denken, ey, der macht das so, wie ich es machen würde, als dass sie dann zu jemand anderem gehen. Und diese Denke, die muss teilweise im Markt einsetzen, die sollte aber auch unter den Experten an sich einsetzen und wir als OMT versuchen uns ja da auch zu platzieren, genau sowas zu fördern. Deswegen finde ich das ein super Abschluss, diese 10. Todsünde heute. Und vielen Dank schon mal dafür.
Sehr gern. Es gab tatsächlich noch eine 10+1 Todsünden im Originalvortrag. Die plus 1 war am Ende die Anekdote zu sagen, glaub keinem Experten, sondern probier die Dinge selbst aus. So sollte mich selbst ein bisschen auf die Schippe nehmen, aber gleichzeitig auch nicht so total verkehrt zu sagen, man hört viel und man sagt Dinge, aber die eigenen Erfahrungen zählen eigentlich über alles und darum soll es irgendwie gehen. Und deswegen freue ich mich auch auf den OMT, der, ich weiß nicht, wann das hier ausgestrahlt wird, aber diese Woche stattfindet und ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Tatsächlich ist die Ausstrahlung genau 3 Tage nach dem OMT, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei warst dann, ja, wenn wir das hier hören. Und du weißt ja, so die letzte Woche, wir sind jetzt 3 Tage vor der Veranstaltung, bei uns geht es hier drunter und drüber, insofern, dass einfach viel los ist. Zum Glück nicht, dass wir irgendwo irgendwelche Bomben platzen und wir nicht wissen, wie wir es hier auf die Beine stellen. Aber ich freue mich auch, dass du dabei bist. Und wir werden den in Anführungszeichen Teilnehmerzahl größten OMT erleben, den wir bis jetzt hatten und freuen uns da natürlich sehr drauf, auch wenn das natürlich die eine oder andere Aufgabe mit sich bringt. Sehr cool, super, super Abschluss auch heute. Gero, vielen Dank für deine persönlichen Einblicke. Ich meine, du hast hier sehr viele Fehler zugegeben, das macht nicht jeder gerne. Und ich hoffe und ich bin mir ziemlich sicher, dass wer wirklich bis zum Ende zugehört hat, auch eine Menge Anregungen bekommen hat, jeder eine Menge Anregungen bekommen hat, das ein oder andere Mal zu hinterfragen und was die Leute dann daraus machen. Ich meine, muss ja jeder selbst für sich entscheiden, aber ich denke, es waren sehr gute Impulse dabei. Danke dafür.
Sehr gerne. Danke, dass ich mich mit dir unterhalten durfte.
In diesem Sinne, wir sind raus und bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.
Tschüss.
Zum Abschluss der heutigen Folge mit Gero ein kurzer Hinweis auf unsere niegelnagelneue Freelancer-Vermittlung. Unseren Agenturfinder kennt ihr wahrscheinlich schon länger. Wir helfen euch, die richtige Agentur für eure Belange zu finden. Das gleiche bieten wir jetzt für Freelancer an. Wenn ihr ein Projekt habt, das durch einen Freelancer betreut werden soll, ihr braucht irgendwie Unterstützung oder was auch immer, egal, von Webdesign bis Webseitenbau über SEO, SEA, CRO, schreibt uns an und wir helfen euch, den richtigen Freelancer zu finden. Ja, einfach auf der Webseite schauen, unter Dienstleister finden und dann meldet euch bei uns. Bis dann, ciao.